Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, du bist so wunderbar. Wir suchen nach deiner Nähe, aber ich möchte dich dafür danken, dass du näher zu uns bist, als wir denken. Und du kannst uns nicht mehr geben, als du schon gegeben hast. Herr, und diese ganze Angst in unserem Leben ist aus einem einzigen Grund, dass wir dich noch nicht gut kennen. Wir haben deine Liebe noch nicht richtig erkannt. Denn deine Liebe treibt diese Furcht und diese Angst in unser Leben weg. Und so möchte ich dich bitten für deine Liebe in dieser Versammlung, dass du mich fähig machst, deine Liebe zu predigen, unverfälscht aus deinem Herzen. Weil du bist näher, als wir denken. Und du liebst uns mehr, als wir uns vorstellen können. Und ich so möchte dich danken für deinen Sohn Jesus Christus, den du für uns gegeben hast. Und ich danke, dass für diese Liebe, unfassbare Liebe, erlaube uns heute, das zu empfangen, zu begreifen. Erlaube uns heute, keine Kinder zu sein, sondern Erwachsene, die tief gehen und erkennen deine Logik, deine unfassbare Liebe, dass wir tiefer gehen und kriegen heute feste Speise. Mach mich heute fähig, einfach aus deinem Geist zu predigen, von deinem Herzen. Ich bin ein Geschenk, Herr. So bitte ich dich für deine Gnade und dein Heiliger Geist, dass diese Botschaft wird nicht zum Kopf, sondern zum Herzen, zu unserem Geist, Vater, zu deiner Ehre. Amen. Guten Morgen, Gemeinde. Der Herr ist gut. Der Herr ist wirklich gut. Das kann ich immer mehr betonen und sagen. Der Herr ist so wunderbar. Und heute ist, Entschuldigung, kleine Premiere, weil für mich persönlich wahrscheinlich. Erste Mal in meinem Leben werde ich aus dem Buch Hiob predigen. Ich meine, ich bin schon 28 Jahre Christ und ich habe das Buch mehrmals, viele Male, also wie das Wort komplett durchgelesen, aber ich kann irgendwie, war das Buch immer für mich geschlossen, nicht ganz verständlich. Und ich habe so eine. Kannst du mich bitte ein bisschen leise machen? Nur ein bisschen. Danke. Ich habe so eine Gewohnheit. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann rede nicht darüber. Ich predige nicht darüber. Ich tue nicht so, als ob. Sondern ich versuche darüber zu predigen, was ich glaube, verstanden habe, was ich ein bisschen davon gelebt habe. Und ich denke, nach 28 Jahren Christsein, es wäre an der Zeit, na, was zu verstehen. Und ich glaube, ich habe was, ich habe, Moment, ich glaube, ich habe was da begriffen in diesem Buch. Es wäre langsam an die Zeit, da. Erster Hiob. Hiob 1, 6. Es geschah aber eines Tages, da die Söhne Gottes vor dem Herrn traten. Und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan: Wo bist du her? Und Satan antwortete dem Herrn und sprach: Von du streichen der Erde und Herr wandelt darauf. Da sprach er zu Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinen Gleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach: Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du ihm nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum ein Gehecht? Das ist, ja. Das Wort seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich um Land aus. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan: Siehe, alles, was er hat, soll in deine Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging von Angesicht des Herrn hinweg. Was es wirklich ist, wichtig ist zu begreifen, was muss man dazu sagen? Satan ist nicht dumm. Er hat zwar in seinem Laufbahn schwerwiegende Fehler gemacht, ein fataler Fehler. Er hat gegen Gott rebelliert. Er hat Gott verlassen. Denjenige, der ist Ursprung von allem, ist Anfang aller Leben. Er hat diesen Gott verlassen. Er hat dafür bezahlt. Aber Grund für seinen Fehler war nicht einfach eine Dummheit, einfach, ne? Nicht eine geringe Mangel an Intelligenz, geringe IQ. Nein, nein, nein. Der Grund, die Bibel sagt das ganz deutlich, der Grund war der Stolz und Hochmut. Satan ist nicht dumm. Viele Menschen in der Welt heute, die an Gott nicht glauben, die wollen mit Gott nichts zu tun haben, die sind nicht dumm. Viele von uns sind wirklich, von ihnen sind wirklich gebildet. Und viele von ihnen wissen, dass viele weltberühmte Wissenschaftler können den Gott einfach nicht verneinen. So viele berühmte Namen in Wissenschaft, diese Männer Gottes, die glauben an Gott. Wir haben nicht genug Zeit. Ich könnte jetzt Isaac Newton zitieren, ich könnte Thomas Edison zitieren, ich könnte Karl Gauss zitieren. Ich sage nur ein paar Zitate. Mir gefällt, was Arthur Stanley Eddington sagt. Die moderne Physik führt uns notwendig zu Gott hin, nicht von ihm fort. Keines der Erfinder des Atheismus war Naturforscher. Alle waren sie sehr mittelmäßige Philosophen. Ich mache, was sagt der deutsche General Ferdinand von Zeppelin. Er sagt, Gott ist ein Künstler. Ich bin ein Werkzeug in seine Hände. Was für ein Demut. Albert Einstein. Ja, Albert Einstein, er sagt Folgendes, das ist ein langes Zitat, ich sage nur eins, Auszug. Nicht Gott ist relativ, unser Verstand ist relativ. Ich meine, gebildete Menschen, die an Gott nicht glauben, sie wissen das. Jesus vom Nazareth, heutzutage selbst für Atheisten, gilt als historisch belegte Person. Dennoch viele von ihnen, Sie wissen das alle, sie ahnen im Inneren Gott, es gibt einen Gott, aber sie gehen nicht weiter. Sie treffen eine Entscheidung, ohne Gott zu leben. Und das ist, Freunde, ist ein Stolz. Ganz kurz dazu, Sünde fängt nicht mit einem Tat, mit einem schrecklichen Tat, so wie Verrat, Ehebruch, Mord und alles das andere. Sünde beginnt mit einem Gedanken, mit einem einzigen Gedanken. Ich kann ohne Gott. Ich kann ohne Gott leben. Ich kann ohne Gott auskommen. Ich bin zu intelligent. Ich bin zu attraktiv. Ich bin zu reich. Ich habe Beziehungen. Ich habe meine Beziehungen. Ich habe Geld. Ich habe alles. Ich schaffe ohne Gott. Das ist der Stolz. Und das ist Anfang der Sünde. Satan ist nicht dumm. Dieser Lucifer ist von Gott abgefallen. Er hat diese Fälle gemacht, aber er ist nicht dumm. Und was hier steht, was er zum Gott sagt, Gott nimmt ganz ernst. Er sagt zum Gott, Gott, dein Hiob ist gottesfürchtig, ist treu und glaubt an dich aus einem einzigen Grund, weil du ihm segnest. Und erlaube mir das zu sagen, irgendwie bin ich ein, ich verstehe das irgendwie. Weil es ist leicht, an Gott zu glauben, Gott treu zu sein, Gott anbeten, wenn alles gut ist. Es ist leicht, Gott anzubeten, wenn alle Rechnungen bezahlt sind und dein nächster Urlaub schon gebucht. Es ist leicht, Gott anzubeten und Lieder in die Kirche zu singen, wenn deine Kinder gut geht. Da sind sie zu Hause, sie lesen in der Bibel, sie gehen zur Elite-Uni. Und keine misst diese Welt wie Drogen, Alkohol beherrscht sie und macht sie kaputt. Es ist leicht, es ist preis dem Herrn, aber es ist leicht. Es ist leicht, wenn du gesund bist, hast du keine Schmerzen, weißt du nicht, was das ist überhaupt. Und deine einzige Sorge ist, wie man wieder ein paar Kilo abnimmt und gesundes Ernährung. Das ist alles, worum du dich kümmerst. Es ist preis dem Herrn, aber es ist leicht, Gott zu loben und zu preisen, wenn alles gut ist. Und was Satan hier sagt, Gott, es ist eine Illusion, was du hier siehst mit Hiob. Hiob ist nicht echt. Schau mal, er fährt eine teure Limousine. Er hat Grundstücke, Immobilien, Kinder, Diener. Er hat alles. Natürlich will er dich anbeten. Selbstverständlich wird er treu sein. Selbstverständlich will er an dich glauben, weil du ihm segnest. Bei diesem Gedanken kam bei mir eine Frage auf. Ich habe mich gefragt, Sergej, wie echt bist du? Die Frage ist, wie echt sind wir Geschwister? Wie weit ist unsere Anbetung, unsere Glaube, unsere Liebe zum Gott ist abhängig von seinem Segen in unserem Leben. Gott segnet. Es geht nicht um Segen. Gott liebt uns. Er wird uns segnen, weil er uns liebt. Frage ist nicht an ihm. Frage ist an uns. Sind wir echt? Alles, was wir hier machen, ist das echt oder ist es nur verknüpft mit dem ganzen Guten, was wir bereits erlebt haben beim Gott? Und zweite Frage, wenn für eine gewisse Zeit, die Bibel spricht immer für einen Tag, für eine gewisse Zeit. Wenn das alles nicht da wird, das ist alles Gutes, was wir von Gott haben, werden wir weiterhin an ihm glauben, ihm treu sein, ihm anbeten. Versteht ihr, ich predige keine Religion. Du musst das und das tun und das und das hin und das lassen. Es wäre zu einfach. Wir predigen Beziehung mit dem Herrn, Beziehung mit dem Gott. Beziehung ist ein bisschen ein wenig komplizierter, ne? Wie weit ist unsere Beziehung echt und aufrichtig? Das ist die Frage. Beziehungen, wenn ein junger Mann schenkt einer jungen Frau Blumen und sagt, ich liebe dich, es ist süß. Es ist nett, es ist wunderbar. Wenn ein junger Mann aber geht auf den Knie, auf rechte Knie, holt aus der Tasche einen Diamantenring, den sie umhaut, gekauft für letztes spartes Geld und sagt, werde zu meiner Frau. Es ist rührend, es ist überwältigend. Aber sehr bald, die beiden werden einen Moment haben in ihrem Leben und dieser Moment muss kommen, wo sie vor Alter und Priester und von Gott und von vielen Zeugen müssen einander Ja-Wort geben und versprechen, dass sie beieinander bleiben, nicht einander lieben werden, nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in den schlechten Zeiten. Und ich bin nicht gegen ganze diese Romantik, diese Ringe und Blumen und Rosen und romantische Blicke. Es muss da sein. Wenn das nicht da ist, dann fällt was, dann stimmt was nicht. Und diejenigen, die mich kennen, ich bin ein Romantiker, das ist ganz, ganz wichtig. Aber Freunde, genau diese Tage, wo nicht gut geht, ist Antwort auf deine Frage, wer du eigentlich bist. Ist eigentlich Antwort auf deine Frage, wer dein Partner eigentlich ist. Du fängst an, deinen Partner zu sehen in einem Licht, den du ihm so nicht, noch nie gesehen hast. Du siehst, du fängst an zu sehen etwas ganz, was ganz anderes. Viele heutzutage sagen, wir gehören zusammen. Wir lieben uns. Aber vergeht eine kurze Zeit und sind schnell auseinander. Was geschah einer von diesen unangenehmen Tagen. Viele Christen heutzutage sind auch zu schnell zu sagen, ich liebe, ich will das, ich mache das, ich emotional, mit Gefühlen. Aber du siehst, vergeht ein bisschen Zeit, sie sind nicht mehr da. Was hat da geschehen? Ich möchte nicht mich lustig machen über die Gefühle der Menschen. Ich glaube, die Gefühle in beiden Fällen waren da, vorhanden. Aber es kommen diese Tage in unserem Leben, wo es geht nicht um Gefühle. An diesem Tag kommt auf eine Frage des Wertes. Wie wertvoll ist für mich diese Person? Die Frage des Preises. Was bin ich bereit zu zahlen, um nur mit dieser Person zusammen zu sein? Wie wertvoll ist dieser Mann oder diese Frau für mich? Wie weit werde ich gehen und mich selber opfern, meine Ambitionen und mein Egoismus und Gewohnheiten, meinen Lebensstil früher, um nur mit ihm allein zu sein? Mit ihm zu sein. Das Problem, die Wahrheit ist heute, wir wollen alles haben und schnell und nicht dafür was zu zahlen, nicht zu opfern. Wir sind bereit, alles auszusprechen, Worte der Liebe, ich liebe dich, alles Mögliche, nur um etwas zu bekommen von unserem Partner. Wir sind bereit, alles zu sagen und zu tun, aber wir sind nicht bereit zu opfern. Die Wahrheit ist aber, dass es gibt keine billige Liebe. Diese Liebe, was du auf der Straße kaufen kannst für 100 Euro, ist es keine Liebe, ist es Illusion. Wahre Liebe kostet dir immer was. Schaut, die vollkommene Liebe, wahre Liebe Gottes, damit es in der Welt kommt. Jemand musste leiden. Jemand musste Preis zahlen. Jemand musste mit diesem menschlichen, mit unseren Schwächen und Sünde und grausame Taten konfrontieren, auf sich laden. Jemand musste Preis zahlen. Jemand musste auf den Kreuz gehen. Jemand musste sterben, damit die wahre Liebe kommt. Als Prediger sage ich, stehe ich 100% dahinter. Jede wahre Predigt, wo Liebe ist, Predigt, wo das Leben ist, die wird immer was kosten. Weil du musst für dich selber sterben, für deine eigene Theologie und Vorstellungen. Du musst sterben für dich selber, für eigenen Egoismus. Du musst eigentlich, das kostet dir immer was, das zu durchleben, wovon du sprichst, wovon du predigst. Wahre Liebe kostet nicht billig. Wer weiß, wovon ich spreche, wenn du eine Frau liebst. Ich spreche nicht einfach, wenn jemand von beiden, die zusammen leben und sagen, ach, wir lieben uns viel Gefühle und etwas geschieht, wir rennen auseinander, ach, Gefühle nicht mehr da. Ich spreche von einer Liebe, wenn du eine Frau liebst, irgendwann, manchmal wird die dir auch was kosten. Wenn du deine Kinder liebst, ich meine Kinder, die Gott dir gegeben hat, das, was die Bibel nennt, ein Segen. Wenn du deine Kinder liebst, manchmal wird für dich das auch ein Preis, etwas kosten. Dein Gott, den du liebst, in dieser Welt, voller Ungerechtigkeit, Armut, Ungerechtigkeit und Böse, deinen Gott zu lieben, deinem Gott nachzufolgen, wird dir ab und zu einen Preis kosten. Es gibt keine billige Liebe. Deswegen irgendwie liebe ich diese Brauch mit Diamantenring. Das gefällt mir irgendwo, dass bevor ein Mann zu einer Frau sagt, ich liebe dich, lass uns das ganze Mal unser zusammen sein, er geht auf die Knie und schenkt ihr etwas Besonderes, weil damit zeigt er, bringt es zum Ausdruck, du bist für mich wertvoll. Ja, wertvoll. Das ist, heutzutage ist es so wichtig, eigenen Wert zu wissen, zu kennen. Heutzutage in der Welt, wo die Werte schwinden. Und es ist traurig zu sehen, wie junge Menschen kennen eigenen Wert nicht. Gehen miteinander so irgendwie gedankenlos, oberflächlich los. Es ist traurig, eine Frau zu sehen, die billig ausschaut. Frau, die eigenen Wert nicht kennt. Versteht, sie braucht keinen Diamantenring. Du kannst sie so nehmen. Sie wird nichts dagegen. Sie hat nichts dagegen. Ein Wert zu erkennen. Ich denke, das ist eine riesige Herausforderung für Eltern und für die Gemeinde, die will ihre Jugend, junge Generation schützen. Mädchen von Schwangerschaft, von jungen, von chaotische sexuelle Beziehungen, Es ist eine Herausforderung, nicht ihnen alles zu verbieten, diese kurzen Röcke und alles Mögliche. Darum geht es nicht. Wir müssen ihnen klar machen, wie wertvoll sie sind. Es ist eine Herausforderung, es ist nicht einfach. Du hast diese Gespräche mit Erwachsenen. Und ich sehe bei mir auch diesen Mangel, diese Erziehung, diese totalitäre Stadt, die dich erzogen hat, du bist nichts. Du bist ein Teil der Partei, der Programm, dieser Bewegung. Es ist eine Herausforderung, ihnen Wert zu offenbaren. Ihnen zu zeigen, wie wertvoll sie wirklich sind. Wie Gott sie selber sieht. Und Satan ist nicht dumm. Was er hier macht, ist es ganz, ganz listig. Er stellt unter die Frage Echtheit und Aufrichtigkeit Beziehungen zwischen Menschen und Gott. Er sagt, na Gott, natürlich, sie haben Gefühle, sie haben Emotionen, sie lieben dich, sie glauben an dich. Er stellt unter die Frage diese ganze Werte. Aber er sagt eins, Gott, lass die paar schwierige, echte Probleme kommen in ihr Leben und du wirst sehen, dass, wie wertvoll du für sie bist. Dass du keinen Wert für sie mehr darstellst. Was hier Satan macht, ist ganz, ganz listig. Er stellt ganze Anbetung unter die Frage. Aus dem Wort, wir wissen, dass wir können Gott eigentlich, ehrlich gesagt, nichts geben, außer unsere Ausdruck, unsere Liebe im Lieder, in einfachen Texten, in Poesie. Das heißt, die Anbetung, Anbetung ist nicht nur in die Gemeinde, das ist deine Beziehung zu Hause, im Alltag. Anbetung, das Einzige, was wir ihm geben können, ist die Anbetung. Und was Satan hier sagt, das alles ist hier nicht echt. Wenn du Jesaja 6,3 gelesen hast, Prophet beschreibt eine Szene im Himmel, wo Gott ist auf dem Thron und Engel fliegen diese, er sieht Herrlichkeit Gottes und die Engel singen, heilig, heilig, heilig bist du. Was Satan hier macht, stellt ganze Anbetung unter die Frage. Er sagt, es ist eine Illusion, es ist nicht echt. Weder unten auf die Erde, noch hier in den Himmel. Diese ganze, deine Engel, diese Anbetung ist einfach manipuliert von dir. Weil du auf dem Thron sitzt. Weil sie alle deine Herrlichkeit sehen. Wie können sie überhaupt dich nicht anbeten? Sie haben keine andere Chance. Er sagt, es ist leicht. Er war der frühe Lobpreisleiter. Ich weiß, ich kenne mich aus. Es ist leicht, hier die Hand zu beten. Und weil sie sehen dich auf dem Thron, du siehst hier deine Herrlichkeit. Es ist leicht, Gott. Es ist nicht echt. Und seid ihr, könnt ihr dazu ja sagen, dass es für uns auch viel leichter ist, Gott anzubeten, wenn wir zusammen sind. Wenn wir in die Gemeinde sind. Wenn du ein Wort von Gott hörst, wenn du Zeugnisse hörst wie heute, wenn du erlebst ihn, wenn du siehst ihn in deinem Leben, ist es viel einfacher, Gott anzubeten. Und ganz was anderes ist der Alltag, wo du durch eine bestimmte Situation gehst und du kapierst gar nichts. Du betest zum Gott und du hörst ihm nichts. Du suchst ihn und du findest ihn nicht. Es ist nicht einfach. Ein Fehler ist zu denken, dass Satan Hiob angreift. In der Wahrheit, Satan greift nicht den Hiob. Es geht nicht um Hiob, es geht um Gott. Er greift seinen ganzen Plan, seine Schöpfung. Seine Anbetung, alles, was Gott gemacht hat, er sagt, das ist, stellt unter die Frage, ist es alles nicht echt? Darum, wie in dem Fall mit Hiob, auch mit uns manchmal, Gott erlaubt uns, durch manche Situationen durchgehen, wo wir vielleicht nicht alles verstehen können und klären und theologisch klären können, durch manche Situationen und Probleme, er gibt uns Chance, trotz dass wir nichts sehen, nichts hören, trotzdem er gibt uns Chance, ihm zu danken, ihm anzubeten, trotz aller Umstände, Halleluja. Freunde, das wäre eine Manipulation wirklich in der Tat. Wenn Gott hier jetzt auf einmal Himmel aufgeht und ganz in Nürnberg sieht den Herr auf dem Thron und diese ganzen Engel, die fliegen und singen, heilig ist heilig, ist heilig. Wisst ihr, was passieren wird? Jeder Einzelne in diesem Stadt wird auf die Knie gehen und Gott anbeten und sagen, du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig. Aber das wäre die Manipulation. Deswegen kennst du diese Situation in deinem Leben, wo du fragst dich, warum? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich nur falsch gemacht? Warum ist alles bei mich herum? Warum gehe ich durch diese Hölle? Ich bin nicht der Freund, überall eine Erklärung zu finden. Überall einen Sinn zu suchen. Manchmal Eltern höre ich sagen, warum mein Kind ist krank? Was macht es eigentlich für einen Sinn? Eine Nachricht für dich, es macht wirklich keinen Sinn. Eine Krankheit macht keinen Sinn. Wenn Kinder krank werden, wenn Kinder sterben, das macht keinen Sinn. Es gibt Böse in dieser Welt. Und das Dummste, was wir sagen können zum Eltern, die ihre Kinder verloren haben, weißt du, Gott braucht dein Kind mehr in den Himmel, auch hier auf der Erde. Das habe ich schon mal alles erlebt. Weil ich glaube, Gott hat einen Plan. Und ich denke, dieses Kind wäre besser aufgekommen mit Eltern und mit Freunden. Und er hat einen Auftrag und Berufung auf diese Erde. So eine Dummheit sagen wir, wenn wir versuchen, alles zu erklären und Sinn zu finden. Anstatt mit diesen Eltern zu beten und zu weinen. Anstatt zu begreifen, es gibt einfach Böse. In dieser Stelle, was mir auch aufgefallen ist, Satan ist überhaupt nicht beeindruckt von dem, was Gott sagt. Überhaupt nicht. Dass Gott auf dem Hiob stolz ist, dass Gott ihn nennt einen rechtschaffenen Mann, er ist nicht beeindruckt. Weißt du, eine Botschaft für dich heute, weißt du, egal wie geistlich du bist, du kannst geistlich sein, aber Satan ist nicht beeindruckt von deiner Geistlichkeit. Du kannst gesalbt sein, begabt sein, ein Leiter sein, ein Posten haben. Er ist nicht beeindruckt. Sogar wenn Gott dich nennt, du bist Gerechte. Wenn sogar Gott dich nennt, das ist mein Freund. Satan ist überhaupt nicht beeindruckt. Andersrum, es ärgert ihn. Es reißt ihm, dass Gott dich nennt ein Gerechter. Dass Gott dich nennt, er liebt mich, er ist mein geliebter Sohn. Es ärgert ihm und reißt ihm, wenn Gott dich nennt mein Freund. Seid ihr gerecht? 1, 2, 3, viel Arbeit, Pastor. Seid ihr gerecht, du Blutkrieg Jesus Christi? Liebt ihr Gott? Seid ihr Freunde von Gott? Es gibt so ein Lied, I am afraid of God, ja, und da sind wir mit mehr Enthusiasmus als jetzt. Aber ich wollte nur euch einen Tipp geben, das ist die Ursache für manche eure Probleme. Weil ihr Gott liebt, weil ihr gerecht seid, weil Gott euch nennt, mein Freund. Heute wie damals, Satan ist der gleiche Ankläger der Brüder, wie steht im Wort. Er sucht eine Anklage für dich. Und heute wie damals, Gott sagt, stopp. Es gibt ein paar Leute in Nürnberg. Also ich kenne sie. Ich bin stolz auf sie. Sie werden mich anbieten, egal was passiert. Sie werden mir Lob und Ehre geben. Sie werden mir trotzdem treu sein. Glaubst du das nicht? Teste das. Er rechnet mit uns. Wo ist unser Glaube, unsere Liebe? Ist es tatsächlich verbunden, verknüpft an seine Segnungen, oder sind wir wirklich echt? Und wir werden Gott trotzdem alle Umstände treu sein. Und lieben und ihm loben und preisen und ihm anbeten. Trotz egal, was geschieht. Das ist die Frage. Wie gesagt, es geht sogar nicht mal um uns. Es geht um Gott. Es geht um Gott, der in uns lebt. Satan attackiert nicht unser Fleisch, er attackiert Gott, der in uns lebt. Das ist keine einfache Zeiten, diese Tage der Wahrheit. Ich nenne diese Predigt die Tage der Wahrheit. Aber im Hebräer 10, glaube ich, steht das auf uns. Wort spricht von einer Belohnung. Eine Belohnung durch für diese schwierige Zeit. Eine Belohnung. Was kann für eine Belohnung für uns sein? Ich sage euch etwas. Es verändert unseren Wert. Unser geistliches Gewicht. Uns selber. Der 1. Petrus 1,7 beschreibt einen Prozess, was uns verändert, unseren Wert als Gläubige, als Diener, als Christen. Es beschreibt einen Prozess Erleuchtung und Prüfung eines Goldes, Erleuchtung, Reinigung zum Lob, Preis und Ehre. Wir werden verändert, unser Wert wird anders sein. Manchmal kommen zu mir Menschen und sagen, wie kann ich meine Predigt besser machen, wie kann ich Gott besser dienen? Manchmal weiß ich nicht, was ich antworten soll. Eine gute Predigt steht nicht aus den Büchern, aus deinen Beziehungen mit ihm und aus deiner Zeit, in der du mit ihm gegangen bist. Wie wird meine Predigt lebendiger? Wie wird mein Dienst stärker? Leb einfach weiter. Gott wird dich verändern, stark machen. Und manchmal ist es wirklich nicht einfach. Dieser Prozess beschreibt eine Prüfung durch Feuer. Und wenn ich Hiob sehe, er hat alles verloren. Er hat 3 Töchter verloren, wunderbare, 7 Söhne, seine Dienste, seine Dienstpersonal, seine Eigentum. Er hat alles verloren. Und was ich nicht begreife, ich stelle Gott eine Frage. Satan, Hiob hat alles weggenommen, Kinder, Vermögen, Vieh. Er hat ihm alles weggenommen. Aber die Ehefrau hat er ihm übrig gelassen. Und ich stelle eine Frage, wieso? Gott hat doch grünes Licht gegeben. War sie etwa nicht genug für den Himmel? Nicht qualifiziert? Sie ist mit ihm schon manche durchgemacht. Das war am Ende. Er hat erst nach Kinder die Immobilien verloren und dann zum Schluss. Ich weiß es nicht. Aber ich frage Gott, warum? Denn Tatsache ist, im schwierigsten Moment in seinem Leben, als hier wurde schon übersät mit bösen Geschwüren und er hat eine Tornscherbe genommen und wollte abkratzen, diese Geschwüre. Er saß ihm in der Asche. Kommt eine Frau zu ihm, seine Ehefrau, und fragt, hältst du weiter an deine Frömmigkeit? Ja, wie geht's dir? Verfluche den Gott und stirb! Wir können die Frage anders formulieren. Warum die Menschen, die wir am meisten lieben, verletzen uns am schwierigsten, am schlimmsten? Warum Menschen, die wir am meisten lieben, können uns so hart verletzen? Die Bibel spricht, wenn ein Mann und Frau heiraten, sie werden zum Eins, zu einer Einheit, zu einem Leib. Jetzt geht es nicht um unsere Ehepartner. Ich bin sicher, dass jeder von euch hat einen richtigen, wahren Freund. Es gibt einen Teil von uns, kennst du vielleicht, wenn ein Teil von dir, deine Gedanken in schwierigsten Zeiten deines Lebens sagen, ja, hältst du immer noch an deine Treue zum Gott? Hältst du immer noch an deine Glaube an ihn? Was hast du davon? Verfluche ihn und stirb. Genau das, diese Weltansicht, ist so verbreitet, versteckt, maskiert im modernen Christentum. Für uns manchmal ist unverständlich, wie kann man an Gott festhalten, ohne etwas dafür zu bekommen. Und unabhängig davon, ob von außen oder von innen kommen diese Gedanken, aber jeder von uns wird diese Chance haben, diese Gedanken zu konfrontieren und zu beweisen. Meine Gefühle zum Herrn sind wahrhaftig. Egal was passiert, ich werde dir treu sein. Und ich lese die letzte Bibelpassage, 1. Petrus 1, 6 bis 8, und mache ich Schluss. Übersetzung ist neues Leben. Mache ich selten. Normalerweise bin ich konservativ, so Ebenfelder und so weiter. Aber es ist gut. 1. Petrus 1, 6 bis 8. Freut euch deshalb vom Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, eure Glaube zu prüfen, damit sich zeigt, ob es wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutet wird. Und eine Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn Glaube also durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus zum ganzen Welt offenbart werden wird. Das ist eigentlich alles, worum es geht. Und das ist Sinn meines Predigts. Halleluja. So möchte ich beten. Ich möchte heute beten ich habe auf dem Herzen für diejenigen, die durch schwierige Zeiten gehen. Ich möchte bitten, dass diejenigen, die leiden jetzt, durch schwierige Zeiten gehen, aufzustehen. Ich werde speziell für euch beten. Für Kraft, für Ausdauer, für Liebe Gottes durch alle Umstände. Steht einfach bitte nur diejenigen auf, die wirklich meinen, ich brauche jetzt dieses Gebet. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Du siehst diejenigen, die heute hier sind und die zeigen, sie kommen jetzt zu dir, nicht zu mir. Und sie zeigen, dass sie dich brauchen. So wie Hiob mal gesagt hast, ich kannte dich vom Hören sagen, aber jetzt sehe ich dich. Darum geht es, dass diese Tage bringen uns weiter. Sie verändern unseren Wert und sie offenbaren unseren Gott, unseren Herr, Jesus Christus. Ich möchte, dass diejenigen, die jetzt heute hier stehen, dass sie nicht nur Kraft bekommen, dass sie nicht nur Ermutigung, Erfrischung bekommen und Glaube, dass dein Wort wahr ist, dass du wahrhaftig bist, dass du treu bist. Sogar wenn wir nicht treu sind, du bist treu. Dass du sie nicht nur stärkst, nicht nur ermutigst, nicht nur frisch machst einfach, sondern dass sie dich erkennen, dass sie dich sehen, dass sie sagen können, früher war das ganz anders, jetzt sehe ich dich. Halleluja, so bitte ich für deinen Heiligen Geist, dass er ausgegossen wird, jetzt auf diese Menschen mit besonderer Salbung durch diese schwierigen Zeiten durchzugehen. Und egal, trotz aller Umstände, trotz aller Lagen, trotz aller Problemen, Egal was, mag sein, dass sie durch die Hölle gehen. Oder sie Mut haben und Glaube haben und Gefühle haben und Herz haben, dich anzubeten, weil du, dir gehört Lob und Ehre, weil du wahrhaftiger Gott bist, dass du sie liebst, dass du zu ihnen nah bist. Dass du eine Lösung hast. Und das ist eine kurze Zeit, sagt Gott. Und er wird euch begegnen. Vater, dafür beten wir. Wir bitten für Befreiung, für Heilung, für Wiederherstellung von Familien und Beziehungen. Wir bitten für Wiederherstellung des Leibes, des Körpers und Geistes. Wir bitten für Wiederherstellung, für einen Sieg über jede Problem, über jede Attacke des Satans im Namen Jesu zu deiner Ehre. Halleluja, Amen. Dein Name soll gelobt werden und gepriesen werden im Namen Jesu. Amen.